Deutschlandfunk Interview.
Der Angriff auf zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien zeigt, wie verwundbar das Land ist. Um 50% ist die Ölproduktion nach den gezielten Schlägen eingebrochen. Der weltweite Ölpreis steigt so stark wie zuletzt in den 90er Jahren. Das allein ist noch gar nicht so besorgniserregend, vielmehr die politische Begleitmusik, die Angriffe mit sich bringen und nach sich ziehen. Die Saudis beschuldigen die Houthi-Rebellen aus dem Jemen, wo seit Jahren ein erbitterter Bürgerkrieg tobt, und die bekennen sich sogar dazu. Allerdings zeigen die USA mit ihrem Finger gleichzeitig auf den Iran. Nur Teheran könne mit seiner Technologie hinter einem solchen Angriff stecken, heißt es dort. Das gießt also buchstäblich Öl ins ohnehin schon immer wieder aufflackende Feuer in der Region, Stichwort Atomabkommen und festgesetzte Öltanker. Und am Telefon begrüße ich den CDU-Politiker Norbert Röttgen. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Guten Morgen, Herr Röttgen.
Guten Morgen, Herr Dubovicek.
Wir hören, es wird viel spekuliert, aber klingt es für Sie plausibel, wenn Washington sagt, die Houthis im Jemen wären nur mit Unterstützung aus dem Iran in der Lage, einen solchen weit entfernten Angriff so präzise zu fliegen?
Also es verbietet sich natürlich zu spekulieren. Ich glaube auch, dass man das untersuchen wird und auch rausbekommen wird, woher die Raketen und die Drohnen denn gestartet waren und wer dafür Verantwortung trägt. Also ich habe auch meine persönlichen Spekulationen, aber ich will mich offen gestanden nicht daran beteiligen. Es ist ja auch ernst genug.
Ihr Fraktionskollege Jürgen Hart geht da offensichtlich einen Schritt weiter. Und für ihn liegt es auf der Hand, dass es eine enge Kollaboration der jemenitischen Houthi mit dem Iran gäbe.
Die gibt es ja in der Kriegsführung im Jemen selber, das ist klar. Und natürlich gibt es Plausibilitäten und Indizien. Pompeo hat das ja, der amerikanische Außenminister, gesagt und so weiter. Aber ich für meinen Teil finde, es führt nicht weiter zu spekulieren in einer wirklich ernsten, ich glaube auch jetzt der ernstesten Krise in der Region und auch für die amerikanische Außenpolitik, damit aber auch für die Europäer, denn wir sind die Nachbarn dieser Region.
Jetzt hat US-Präsident Donald Trump ja ziemlich schnell reagiert, mit Vergeltungsschlägen gedroht. Das klingt inzwischen, ich würde nicht sagen versöhnlicher, aber doch ein bisschen beruhigter. Wie sehr beruhigt Sie das wiederum?
Ja, nicht wirklich beruhigter. Donald Trump ist ganz sicher, nach meiner Einschätzung, jetzt ein schwankender Präsident. Der Rauswurf von John Bolton, seinem falkenhaften Sicherheitsberater, der gerade immer ein Falke und aggressiv kriegerisch gesonnen war, gerade was Iran anbelangt, der hatte ja genau da in diesem Dissens seinen Grund, dass Trump kein Krieg will. Ich glaube, das kann man so sagen. Trump denkt ja vor allen Dingen an sich und seine Wiederwahl. Und seine Überzeugung ist, dass sein Versprechen an die Bevölkerung ist, ich mache keine Kriege, ich mache keine Intervention, sondern ich ziehe die Soldaten ab, ich bringe die Jungs nach Hause. Und jetzt ist er genau in einer Situation, die er immer vermeiden wollte. Er hat maximalen Druck, rhetorischen Druck auf Iran ausgelöst. Nun ist die Region an die Grenze des Krieges gegangen. Und nun ist in Wahrheit, zuckt er jetzt zurück und will diesen Krieg nicht, hat aber diesen Druck maximal ausgeübt, und darum ist er, glaube ich, innerlich in einer sehr schwankenden Verfassung.
Aber wie gefährlich ist eine solche Situation, in der man durchaus über eine solche Grenze hinweg stolpern und in einen Krieg hineinstolpern kann?
Die Situation ist genau an diesem Punkt. Das, glaube ich, kann man ganz, ganz nüchtern, muss man ganz nüchtern sagen, sie ist vor einer großen angelegten militärischen Eskalation. Man kann auch sagen, sie ist ganz kurz vor Krieg. Und jetzt ist bemerkenswert, dass einerseits die Finger auf Iran gezeigt werden, auch durch den amerikanischen Präsidenten, und andererseits es keine explizite, klare Vergeltungsdrohung gibt, weder aus Washington noch ganz bezeichnenderweise aus Riad, von Saudi-Arabien. Auch dort kam nicht der Ruf, wir müssen nun gemeinsam massiv vergelten. Das ist hochinteressant, und es spricht eindeutig dafür, dass keiner der Beteiligten, weder Iran noch USA noch Saudi-Arabien, ein Interesse am Krieg hat. Aber sie haben es trotzdem bis an diesen Punkt kurz davor getrieben.
Das heißt, es kommt jetzt alles darauf an, wie die Aufklärung verlaufen kann. Könnte sich auch Deutschland daran beteiligen?
Ja, ich glaube, dass an der Stelle keine deutsche Aufklärung der der Verantwortung notwendig ist. Ja, zum einen ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass zutage, glaube ich, kommen wird. Wo kommen, aus welcher Richtung zum Beispiel? Also kommen sie aus iranischer Richtung oder vom Süden, aus Jemen? Das wird man, glaube ich, ermitteln können. Und was ist eingesetzt worden? Nicht nur Drohnen, sondern auch Raketen und so weiter. Und also das ist der objektive Befund. Und dann ist immer noch die Frage, wie geht man dann am Ende tatsächlich mit dem objektiven Befund um? Also zum Beispiel, wenn herauskommt, dass es aus Iran ist, ist es dann zwingend, weil man sich rhetorisch so festgelegt hat, auch innenpolitisch die Erwartungshaltung so groß geworden ist.
Das wäre genau das Reinstolpern in den Krieg.
So ist es. Das muss nicht sein, weil alle wissen, worum es geht. Eine Eskalation, die dann auch große Weiterungen haben wird. Das ist dann nicht mehr lokal, sondern das ist dann die gesamte Region mit allen Implikationen strategischer, politischer, ökonomischer, wirtschaftlicher Dimension, Ölproduktion und so weiter.
Und liegt da der Schlüssel für alle Lösungen in Washington?
An dieser Stelle sehr, sehr stark, ja. Ganz, ganz stark in Washington. Auch in Riad sicherlich. Auch kommt hier auch auf die Einschätzung der Verwundbarkeit, der Verletzbarkeit durch Saudi-Arabien selbst an. Es ist ja bemerkenswert, dass erstens Saudi-Arabien diese Herzkammer seiner ökonomischen und politischen Existenz, die Ölproduktion, erstens nicht wirklich geschützt hat und zweitens noch nicht einmal über den Luftraum wirklich Bescheid weiß. Das sagt ja etwas über Verwundbarkeit aus. Darauf kommt es an und es kommt dann auf die Situation und die Entscheidung in Washington an, dass man erkennt, dass Rhetorik und maximaler Druck, dass wirtschaftlicher Druck auf Iran das eine ist, aber die militärische Konsequenz das andere.
Glauben Sie tatsächlich, dass ein Land wie Saudi-Arabien nicht in der Lage ist, den eigenen Luftraum zu überwachen?
Das ist eine gute Frage. Wenn Sie in der Lage sind und es wissen, und es aber dann nicht genau mitteilen, dann kann man darüber auch spekulieren, das ist richtig. Aber ich würde eher sagen, dass keine wirkliche, genaue Kenntnis, wirklich gewissermaßen gerichtsfeste Kenntnis besteht, woher die Angriffe waren. Davon würde ich eher ausgehen, aber auch das ist jetzt nicht völlig sicher.
Weiter ein Teil der Spekulation. Kommen wir zu dem zurück, was Sie gerade eben kurz angesprochen haben, die wirtschaftliche Dimension. Die Händler an den Börsen dieser Welt sprechen vom Ölpreisschock und in der Tat ist der Ölpreis so steil wie zuletzt Anfang der 90er Jahre angestiegen. Das zeige, dass der Selbstschutz Saudi-Arabiens auch in unserem eigenen Stabilitätsinteresse liege, sagte wiederum Ihr Fraktionskollege Jürgen Hart, den ich vorhin schon mal zitiert habe, und forderte eine Wiederaufnahme von Rüstungsexporten an Saudi-Arabien. Und trotzdem, so haben wir es gestern aus Berlin gehört, soll der Ende des Monats auslaufende Rüstungsexportstopp verlängert werden. Wie passt das zusammen?
Vielleicht ein Punkt noch, weil Sie das Wort Ölpreisschock oder Ölschock verwendet haben. Es ist schon, das ist ja ein Ereignis der 70er Jahre. Es ist schon auch, kann man festhalten, dass die Abhängigkeit von saudischem und Öl vom Golf auch des Westens und der Welt nicht mehr diejenige ist, die es in den 70er Jahren war. Trotzdem ist sie natürlich von weltwirtschaftlicher Bedeutung, aber nicht mehr sozusagen diese totale Abhängigkeit. Die USA, das ist noch ein Drittel desjenigen, was sie heute beziehen von Öl.
Also verglichen. Wie wichtig wäre es also, Saudi-Arabien jetzt auch unter die Arme zu greifen, zum Beispiel mit Rüstungsexporten?
Nein, ja, nicht mit so. Also ich glaube, dass es in Saudi-Arabien keinen Mangel an Waffen. Saudi-Arabien ist hochgerüstet und bezieht in größtem Maße Waffen von überall her, natürlich von den USA, aber nicht nur von den USA. Und darum, glaube ich, sind jetzt nicht ein paar zusätzliche Waffen für Saudi-Arabien von irgendeiner Bedeutung für die Stabilität. Das ist ganz sicherlich nicht das, was fehlt. Und es ist auch nicht das militärische Defizit, was Saudi-Arabien relativ fragil macht, sondern es ist die innere Verfassung dieses Landes, das ein konservatives Land ist, das unter der Führung des Kronprinzen Mohammed bin Salman in außenpolitische Abenteuer gestürzt wurde, dieser Kronprinz selber nicht beherrscht.
Aber Herr Röttgen, nur um es nochmal klar zu sagen, zusammenzufassen, der Rüstungsexportstopp nach Saudi-Arabien soll weiter verlängert werden.
Ich bin für die Verlängerung dieses Exportstopps. Erstens, weil die Gründe noch fortbestehen und zweitens, weil in dieser Lage, wo wir eben gesagt haben, wir sind in der Gefahr vor einem Krieg, jetzt deutsche Waffenlieferungen ja nicht das Richter, also nicht richtig sind und nicht zu gerechtfertigen werden. Und ich glaube auch nicht kommen werden.
Ja, noch eine ganz kurze Frage, weil wir gleich auch zum Ende des Gesprächs kommen müssen. Deutschland wird ja auch immer wieder vorgeworfen, zu passiv in der Region zu sein. Was muss Deutschland, die deutsche Außenpolitik, jetzt tun?
Ja, das wollte ich ganz genau sagen. Das, was die Europäer einbringen müssen, ist Politik. Und diese Kritik stimmt. Wir haben also, es ist nicht die mangelnden Waffenlieferungen, die zu kritisieren sind, sondern wir haben es bei dem Konflikt in der Straße von Hormuz gesehen. Überhaupt, es ist unsere Nachbarschaft. Und das, was wir uns werfen lassen müssen, richtigerweise, und was wir ändern müssen, ist, wir Europäer müssen uns politisch um diese Region kümmern. Es ist unsere Nachbarschaftsregion. Wenn es dort knallt, sind wir am unmittelbarsten betroffen. Wenn ich mal jetzt zu Ende des Gesprächs etwas Visionäres sagen möchte,
drei Sätze,
was aber, glaube ich, notwendig ist. Ich glaube, wir bräuchten eine europäische Initiative. So etwas wie eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittleren Osten. Wir brauchen diesen gesamten regionalen Sicherheitsansatz, ansonsten
Herr Röttgen,
immer wieder zu kommen.
Wichtige Punkte, Norbert Röttgen von der CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr.